Ja, guten Abend. Bevor wir hier mit Johannes Vergebung weitermachen, möchte ich gerne mit euch beten. Vater, wir kommen zu dir hier in diesem Haus. Wir wollen heute zusammen dein Wort betrachten und wir bitten dich, dass du unsere Herzen dafür öffnest und uns klar machst, was du heute uns zu sagen möchtest, dass wir das verstehen, dass wir das aus deiner Hand annehmen und das auch im Alltag versuchen anzuwenden. Und hilf du auch mir persönlich, dass ich dabei ruhig bleibe und ja, segne du uns dabei. Amen. Ja, wir sind heute im Johannesevangelium Kapitel 18, Vers 12, da machen wir weiter, da hat Vich aufgehört am Sonntag und machen dann heute bis Kapitel 19, bis Verse 16. Es ist heute ein etwas längerer Abschnitt und deswegen habe ich mir auch ein bisschen Hilfe geholt. Meine Frau wird die Bibelstellen lesen, dann haben wir so eine kleine Abwechslung, dann müsst ihr nicht die ganze Zeit meine Stimme ertragen, sondern hört auch mal was Nettes. Ich will noch mal kurz an den Sonntag anknüpfen, an die Predigt von Vich. Wir sind stehen geblieben im Garten Gethsemane, da wo Jude und Heide sich eins geworden sind mit dieser einen Sache, Jesus festzunehmen, und jetzt marschieren die Schulter an Schulter zu ihm. Jesus hat im Garten seinen Kampf ausgekämpft im Gebet. Und jetzt ist er entschlossen und steht mit erhobenen Hauptes dem Auftrag entgegen, um ihn zu erfüllen, den sein Vater ihm aufgetragen hat. Und es ist in der Predigt bei Vich immer wieder durchgeklungen, dass der Herr der Lage ist. Das kam immer wieder. Und die Verse aus Johannes Kapitel 10, 17 und 18 sagen es uns noch einmal ganz klar, dass Jesus Herr der Lage ist.
Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen.
Und genau das hat er im Garten demonstriert, indem er sagte, ich bin's. Und alle sind zurückgewichen und auf den Boden gefallen. Niemand konnte ihn antasten, er selbst wollte es so, um seinen Auftrag zu erfüllen. Er hatte und hat immer noch die Macht zu tun, was er will. Da sind wir völlig ohnmächtig. Wir können als Menschen nichts dagegen tun. Und mit diesem Wissen wollen wir den weiteren Text betrachten. Aber bevor wir das tun, möchte ich eine kurze Übersicht über den kommenden Text geben. Man kann den Text in vier Teile einteilen. Erstens, Jesus wird von den Juden verhört. Zweitens, Petrus versagt in der Nachfolge. Drittens, Jesus wird von Pilatus verhört. Und viertens, das Volk verurteilt Jesus. Wir sehen hier anhand der Versen, dass dort ziemlich heiß diskutiert wurde. Deswegen auch immer hin und her zwischen den Dialogen. Die Juden haben zwei Mordmotive gefunden, die sie Jesus vorgeworfen haben. Das erste Mordmotiv war die Gotteslästerung. Das war die religiöse Verurteilung. Und die zweite Mordmotiv war politisch, die Rebellion gegen die Staatsgewalt. Und da die Römer die Regierung in der Hand hatten, musste halt Jesus vor Pilatus sich erklären. Und während Jesus hier beginnt, den Leidensweg zu gehen, werden auch die Jünger ins Visier genommen. Jesus nimmt sie mit, denn sie mussten Zeuge seiner Leiden werden. Und sie sollten nicht nur Zeugen sein, sondern an seinen Leiden lernen, was es für sie bedeuten würde, dass sie seinen Ruf gefolgt sind. In der ganzen Leidensgeschichte werden alle erprobt. Die Juden, Pilatus, die Jünger, alle fallen durch, ohne Ausnahme. Alle, auch wir, die wir nach 2000 Jahren diesen Bericht lesen. Lass uns diesen ersten Vers aus dem 18. Kapitel lesen. Wir betrachten hier, wie Jesus von den Juden verhört wird, ab dem 12. Vers bis 14.
Die Truppe nun und ihr Befehlshaber und die Diener der Juden ergriffen Jesus und banden ihn. Und sie führten ihn zuerst ab zu Hannas, denn er war der Schwiegervater des Kajaphas, welcher in jenem Jahr Hohepriester war. Das war der Kajaphas, der den Juden geraten hatte, es sei besser, dass ein Mensch für das Volk umkomme.
Wir lesen am Anfang, wie Jesus alles verhaftet haben. Ja, aber ich werde jetzt nicht darauf eingehen, weil Wiesch das schon am Sonntag ziemlich ausführlich gesagt hat. Aber dennoch werde ich euch ein Bild zeigen, wo diese Truppe stationiert war, um es besser vor Augen zu führen. Das ist jetzt nur so ein Muster, das in Israel steht. Aber diese Burg neben dem Tempel, das war die Station, wo die Soldaten wohnten praktisch. Und das zweite Bild, das zeigt so, wie kann man das nicht so gut erkennen, den Tempel, aber hier sieht man dann besser die Größe des Tempels. Ja. Und die Burg nannte man Antonia. Da wohnte aber auch, also nicht nur die Soldaten, sondern auch Pilatus selbst, wenn er mal in Jerusalem war. Aus der Sicht der Römer war es nötig, dort also eine Einheit von Soldaten zu stationieren, weil besonders wenn die Israeliten ihre Feste gefeiert haben, da war ein ganz großer Ansturm gewesen von Menschen, die dann aus allen Dörfern kamen, und dort konnte ganz schnell mal so ein, dass dort rebelliert wird, und dafür war halt die Einheit da und die haben für Ordnung gesorgt und Ruhe. Okay, lass uns jetzt zu Hannas übergehen. Wer war dieser Mann? Die Juden haben ihn als die erste Wahl gewählt. Für Jesus war das die erste Station gewesen. Wir lesen hier nicht, dass sie Jesus zu Hannas geschleppt haben, sondern dass sie ihn geführt haben. Das bedeutet, er ist freiwillig gegangen. Ein Verbrecher würde sich höchstwahrscheinlich wehren, aber das sehen wir hier bei Jesus nicht. Und genau diese Entschlossenheit, diesen Auftrag zu vollenden, zieht sich durch die ganze Leidensgeschichte Jesu hindurch. Hannas war ein ehemaliger Hohepriester gewesen, der abgesetzt wurde. Aber in Lukas 3,2 lesen wir den Hohenpriestern Hannas und Kaiphas. Obwohl Hannas abgesetzt war, wurde er trotzdem noch vom Volk als Hohepriester angesehen. Aber offiziell war sein Schwiegersohn Kaiphas Hohepriester. Aber nach der von Gott festgelegten Ordnung durfte nur einer Hohepriester sein. Und es durfte nie, dass dort zwei Priester sind, sondern erst der Vater und dann, wenn er gestorben ist, dann durfte der Sohn. Aber hier lesen wir vom Schwiegersohn, das geht ja gar nicht. Kaiaphas war überhaupt nicht dafür qualifiziert. Und vor allem lesen wir in Vers 35 von einer Mehrzahl, die Hohepriester. Pilatus antwortete: Bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die obersten Priester haben dich mir ausgeliefert. Und hier sehen wir, dass das vor einer Mehrzahl steht. Und in Apostelgeschichte 4, Vers 6 werden sogar vier Hohepriester erwähnt. Wir sehen hier schon ganz klar, dass es mit dem Priestertum zur damaligen Zeit total den Bach hinunterging. Sie haben nicht nur Söhne oder Schwiegersöhne zu ihrer Lebzeiten eingesetzt, sondern auch gleichzeitig ein paar mehr. Ja, so 3, 4 geht ja auch, warum nicht? Aber das entspricht total gegen die Ordnung Gottes. Hannas aber, der abgesetzt war, hatte unter den Juden immer noch einen großen Einfluss und deswegen führten sie Jesus zu ihm. Wir müssen dabei bedenken, dass es nicht die Juden waren, die die Hohepriester abgesetzt haben und eingesetzt, sondern es waren die Römer. Und deswegen war es für die Juden immer noch Hannas als Hohepriester angesehen. Bevor aber Jesus von Hannas verhört wird, lenkt Johannes hier unseren Blick zuerst auf Petrus und sein Verhalten. Wir lesen ab den 15. Vers bis 18.
Simon Petrus aber folgte Jesus nach und der andere Jünger. Dieser Jünger war mit dem Hohenpriester bekannt und ging mit Jesus hinein in den Hof des Hohenpriesters. Petrus aber stand draußen vor der Tür. Da ging der andere Jünger hinaus, der mit dem Hohenpriester bekannt war, und redete mit der Türhüterin und führte Petrus hinein. Da spricht die Magd, die die Tür hütete, zu Petrus: Bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Menschen? Petrus spricht: Ich bin's nicht. Es standen aber die Knechte und Diener um ein Kohlenfeuer, das sie gemacht hatten, denn es war kalt, und wärmten sich. Petrus aber stand bei ihnen und wärmte sich.
Interessant ist für uns, wer der andere Jünger war. Es war Johannes. Das können wir aus Johannes 20, Vers 2 erkennen, denn dort heißt es: Der andere Jünger, den Jesus lieb hatte. Johannes kannte den Priester. Ich weiß nicht, ob er mit ihm verwandt war oder nicht. Auf jeden Fall kannten sie sich und deswegen konnte er ohne Probleme reingehen. Bei Petrus sah das etwas anders aus. Petrus hatte keinen Bekannten, der ihn da mit hineinnehmen würde. Und da musste Johannes raus und kurz mit der Türwächterin reden und danach konnte er erst rein. Aber als er reinging und diese, ich nenne das mal so, die Löwengrube betrat, beginnt für ihn ein Albtraum. Weil er wird mit einer Frage konfrontiert, mit der er überhaupt nicht vorbereitet war, auf die er nicht vorbereitet war. Und aus Angst antwortet er sofort: Ich bin es nicht, als sie ihn fragen, ob er dabei war, wenn nicht auch ein Jünger Jesu ist. Petrus hat im Garten zweimal gehört, wie Jesus reagiert hat, als er gefragt wurde: Ich bin's. Aber statt darüber nachzudenken, gesellte er sich zu den Feinden ans Feuer und wärmte sich. In den weiteren Abschnitt geht es wieder um Jesus und den hohen Priester Hannas. Wir lesen die Verse 19 bis 24.
Der hohe Priester nun befragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe öffentlich zu der Welt geredet. Ich habe stets in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo die Juden immer zusammenkommen, und im Verborgenen habe ich nichts geredet. Was fragst du mich? Frage die, welche gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, diese wissen, was ich gesagt habe. Als er aber dies sagte, schlug einer der Diener, die dabei standen, Jesus ins Gesicht und sprach: Antwortest du so dem Hohenpriester? Jesus erwiderte ihm: Habe ich Unrecht geredet, so beweise, was daran Unrecht war. Habe ich aber Recht geredet, was schlägst du mich? Hannas hatte ihn nämlich gebunden zum Hohenpriester Kajaphas gesandt.
Hannas, der Hohepriester, fragte Jesus zuerst über seine Jünger aus und über seine Lehre. Wir sehen aber hier, dass Jesus überhaupt nicht auf die Frage eingeht. Weil Jesus wusste ganz genau, dass sie ihn in seiner Rede fangen wollten. Stattdessen antwortet er ihnen ganz einfach: Ich habe öffentlich zu der Welt geredet. Jesus kam nämlich als Licht in diese Welt. Er redete nichts im Verborgenen, denn das ist eine Art des Bösens. Jesus, er trat offen auf und lehrte dort, wo jedermann erwartete, dass Gottes Wort und Wahrheit gelehrt werde, in der Synagoge und im Tempel. Das waren die beiden Orte, wo die Hohepriester und seine Leute sich mehr aufhielten als alle anderen. Niemand im Volk konnte also über Jesus und seine Lehre besser wissen als sie selbst. Jesus antwortet hier weiter mit einer Gegenantwort und verweist die auf die, die es wissen. Jesus spricht zu Hannas: Warum fragst du mich? Frage die, die gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, diese wissen, was ich gesagt habe. Mit anderen Worten, Jeder in der Stadt wusste, was Jesus geredet hat, selbst Hannas. So viel Verstand hatten sie noch gehabt. Da schlug einer der Diener, der beistand, Jesus ins Gesicht und sagte: Antwortest du so dem hohen Priester? Hier wird die Finsternis das erste Mal handgreiflich. Wir wissen nicht, ob der Hohepriester es dem Diener befohlen hat. Das ist auf jeden Fall die Reaktion des Hasses und der Ratlosigkeit, weil Jesus wieder, so wie immer, gut gekontert hat. Jesus hat ihre Dummheit immer wieder bloßgestellt. Sie hätten ihn gerne schon viel, viel früher geohrfeigt. Zum Beispiel da, wo er sie direkt als Heuchler bezeichnet. Nur, dass damals Jesus der Finsternis noch nicht die Macht gegeben hat. Aber auch jetzt, nach dem Schlag, stellt Jesus dem Diener eine Frage und er konnte nicht darauf antworten. Wieder stehen sie dumm da. Hannas hat hier mit Jesus keinen Erfolg, also schickt er ihn zu seinem Schwiegersohn Kaiphas. Wir kommen jetzt noch einmal zurück zu Petrus und sein bitteres Versagen zu betrachten. Wir lesen die Verse 25 bis 27.
Simon Petrus aber stand da und wärmte sich. Da sprachen sie zu ihm: Bist du nicht auch einer seiner Jünger? Er leugnete und sprach: Ich bin's nicht. Da sagte einer von den Knechten des hohen Priesters, ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte: Sah ich dich nicht im Garten bei ihm? Da leugnete Petrus nochmals und zugleich krähte der Hahn.
Nach der ersten Verleugnung verging eine Zeit. Petrus hätte hier seine Entscheidung, die erste Entscheidung, noch einmal im Kopf durchgehen können und auf Jesus zu schauen und zu gucken, wie er reagiert hat. Aber stattdessen verleugnet Petrus ihn gleich zweimal hintereinander. Petrus versagt hier, so wie alle anderen Jünger. Und wir alle hier im Raum sind nicht ausgeschlossen. Wir alle haben genauso Jesus verleugnet wie Petrus auch. Petrus musste hier lernen, dass er geistlich total hilflos ist. Es ist nicht der Glaube, der ihn verließ, sondern sein angeborener Mut verließ ihn. Und hier musste Petrus lernen, dass er völlig auf Gottes Hilfe angewiesen ist. Und genau das sind wir auch. Unser angeborener, natürlicher Mut reicht niemals aus. Wir sind auf die Gnade Gottes angewiesen. Wir kommen jetzt zum Verhör von Pilatus und lesen die nächsten Verse 28 bis 32.
Sie führten nun Jesus von Kaiaphas in das Prätorium. Es war aber noch früh und sie selbst betraten das Prätorium nicht, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passa essen könnten. Da ging Pilatus zu ihnen hinaus und fragte: Was für eine Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm: Wäre er kein Übeltäter, so hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert. Da sprach Pilatus zu ihnen: So nehmt ihr ihn und richtet ihr ihn nach eurem Gesetz. Die Juden nun sprachen zu ihm: Wir dürfen niemanden töten, damit Jesu Wort erfüllt würde, das er sagte, als er andeutete, durch welchen Tod er sterben sollte.
Jesus steht hier vor dem zivilen Gericht, und zwar vor Pilatus, nachdem er die ganze Nacht von den Juden verhört wurde. Wer war eigentlich Pilatus zu der Zeit? Pilatus war in den Jahren 26 bis 36 Prokurat, also über Judäa, also kaiserlicher Statthalter, mit fast uneingeschränkter Vollmacht. Also nach ihm kam nur noch der Kaiser in Rom. Wir erinnern uns noch kurz mal an das Bild. Vielleicht blenden wir das einmal kurz noch mal ein. Also die Burg Antonia, das war auch das Prätorium, wo die Soldaten waren. Eins davor. Und hier wollten die Juden nicht in das Prätorium hineingehen. Die Juden damals, man kann so reden, ob das wirklich so ausgesehen hat, das weiß ich nicht, ne? Aber da vor dem Eingang, da standen die hohen Priester, weil sie nicht rein wollten. Ne? Die wollten nicht unrein werden. Das war so ihr Gedanke gewesen. Und so stehen die da vor dem Hof. Aber dass sie einen Heiden nutzten, um einen Unschuldigen zu töten, das war in Ordnung. Hineingehen wäre falsch, aber einen Unschuldigen zu töten ist in Ordnung, durch einen Heiden. Das ist, was für eine Paradoxie eigentlich, ne? Und deswegen musste Pilatus ihnen entgegengehen, bis zum Tor, weil sie nicht hinein wollten. Um den eigentlichen Grund zu erfahren, warum er ihnen eine ganze Garde Soldaten zur Verfügung stellen musste, damit sie Jesus hierher bringen. Und als er sie nach dem Grund fragte, konnten sie nicht wirklich eine vernünftige geben. Nach dieser schwachen Aktion von den Juden wollte Pilatus das Ganze einfach nur noch beenden und sagte auch noch, richtet doch nach eurem eigenen Gesetz. Die Juden haben aber ein Problem. Unter den Römern waren sie zwar frei, religiös alles zu tun, was sie wollten, bis auf die Todesstrafe. Das durften die nicht. Und so gaben sie mit ihrer Antwort Pilatus zu verstehen, was sie eigentlich wollten, ihn ans Kreuz bringen. Und das bringt uns jetzt zu den weiteren Versen, wo Pilatus Jesus ausfragt, ob er der König der Juden ist. Wir lesen die Verse 33 bis 38.
Nun ging Pilatus wieder ins Prätorium hinein und rief Jesus und fragte ihn, bist du der König der Juden? Jesus antwortete ihm, redest du das von dir selbst aus oder haben es die anderen von mir gesagt? Pilatus antwortete, bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die obersten Priester haben dich mir ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, so bist du also ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus spricht zu ihm, was ist Wahrheit? Und nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und sprach zu ihnen, ich finde keine Schuld an ihm.
Jetzt wollte Pilatus von Jesus selbst erfahren, warum er vor ihm steht. Und er fragt ihn, bist du der König der Juden? Als Antwort stellt ihm Jesus die Gegenfrage in Vers 34. Jesus antwortet ihm, redest du das von dir selbst aus oder haben es die anderen von mir gesagt? Pilatus reagiert hier zunächst, wie ein Sünder gewöhnlich tut. Er lässt die Frage nicht an sich ran und antwortet ihm, bin ich etwa ein Jude? Ich habe mit dieser ganzen Sache nur wegen deiner Nation und den hohen Priestern zu tun, die ihm überliefert haben. Mit der nächsten Frage, was hast du getan, wollte Pilatus wohl von der unbequemen Frage nach der Identität des Angeklagten ablenken. Aber er hatte natürlich auch die Pflicht, diese Frage zu stellen. Hatte er gegen die Ordnung der Juden verstoßen? Oder hat er gegen die Ordnung oder gegen die Gesetze des Römischen Reiches verstoßen? Pilatus fragte das zwar nicht direkt, aber der Herr gibt ihm die Antwort darauf, indem er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Er betont das Pronomen mein, um zu bestätigen, dass er zwar ein König sei, aber dass er damit nicht gegen die Ordnung der Juden oder Römer verstoße. Er hat also nichts getan, was Pilatus hätte bestrafen müssen. Denn in seinem Reich geht es um ganz andere Dinge. Es geht hier nicht um militärische oder wirtschaftliche oder politische Macht. Und doch fragt Pilatus ihn, ob er ein König sei. Jesus bestätigt es ihm. Ich frage mich, was so in Pilatus alles im Kopf durchging. Ja, Jesus sagt, er ist ein König, aber nicht, das ist aber nicht von seinem, also sein Reich ist nicht von hier. Die Diener kämpfen nicht für ihn. Er kam da nicht ganz klar mit der ganzen Sache. Deswegen auch diese Gegenfragen von Pilatus, um auszuweichen. Und Jesus gibt ihm jetzt die Antwort, warum er eigentlich hier auf dieser Welt ist. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Er hat nichts anderes getan, als die Wahrheit gelehrt, und dafür hassten ihn die Juden. Er war also unschuldig, aber der Herr stand nicht vor Pilatus, um seine Unschuld zu beweisen, damit er ihn freilasse. Nein, er war in die Welt gekommen, um von der Wahrheit Zeugnis zu geben. Er war nicht von dieser Welt, aber er war als das Licht in die Welt gekommen. Pilatus kann auch mit dieser Antwort nicht wirklich was anfangen und antwortet mit einer Gegenfrage: Was ist Wahrheit? Pilatus musste den Juden berichten, dass er an ihm überhaupt keine Schuld findet. Nichts rechtfertigt wirklich die Todesstrafe. Jetzt sucht Pilatus einen Grund, um ihn, einen echten Übeltäter hinzustellen, damit sie Jesus freilassen, weil er einfach keine Schuld an ihm findet. Und er stellt jetzt Barabbas ihnen zur Verfügung, weil er dachte dadurch, dass Jesus dann freigelassen wird. Wir lesen die Verse 39 und 14. Und hier merken wir dann, dass nicht mehr Pilatus, sondern das Volk Jesus verurteilt.
Ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch am Passafest einen freigebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden freigebe? Da schrien sie wieder alle und sprachen: Nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Mörder.
Pilatus stellt hier eine Frage an die Juden. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden freilasse? Gott hat Pilatus sehr oft gebraucht, um zu den Juden ins Gewissen zu sprechen, ja, und zu sagen: Wen wollt ihr haben? Den König, den Sohn Gottes oder den Mörder? Und sie waren sich sehr einstimmig. Sie wollten nicht Jesus als ihren König, sondern sie wollten lieber, dass der Mörder freiläuft. Warum gab Pilatus Jesus nicht frei? Wo er doch selbst ständig beteuert hat, dass er unschuldig ist. Aber er lässt ihn nicht gehen. Wollte er den Juden irgendwie einen Gefallen tun? Wir wissen aus den anderen Evangelien, dass die Frau von Pilatus ihn eingeredet hat, er soll nichts mit diesem Gerechten zu tun haben, weil sie in den Träumen sehr schwer gelitten hat. Und während seine Frau ihm das einredete, versuchten die Hohenpriester und die Ältesten das Volk zu überreden, damit Pilatus Barabbas freilässt und nicht Jesus. Und sie hatten auch wirklich Erfolg und bekommen von Pilatus, dass er ihnen die Todesstrafe halt zur Verfügung gibt. Die weiten Verse zeigen, wie die Soldaten Jesus geißeln und ihn verspotten. Wir lesen ab Kapitel 19, Vers 1 bis 3.
Darauf nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Kriegsknechte flochten eine Krone aus Dornen, setzten sie ihm auf das Haupt und legten ihm einen Purpurmantel um und sprachen: Sei gegrüßt, du König der Juden, und schlugen ihn ins Gesicht.
Damit begeht Pilatus ein großes Unrecht, weil man durfte keinen geißeln, wenn er nicht gekreuzigt werden sollte, wenn er unschuldig ist. Das rechtfertigt auch nicht seinen Gedanken, dass er dadurch, wenn er ihn geißelt, ihn irgendwie vor der Todesstrafe bewahren kann. Warum ließ Jesus sich eigentlich überhaupt geißeln? Warum lässt er das über sich ergehen? Er hatte sich im Garten Gethsemane in die Hände der Menschen gegeben. Und hier bekamen sie jetzt ihre Stunde. Wir lesen in Lukas 22, Vers 53: Dies ist eure Stunde und die Gewalt der Finsternis. Nun durften sie tun und lassen und machen, was sie wollten mit ihm. Und das haben die auch getan. Sie erniedrigten ihn, sie verspotteten ihn. Und hier kommt das ganze Böse des Menschen heraus. Einfach nur schlagen, das hat nicht gereicht. Das musste, das musste noch heftiger werden. Und es ist, wir wissen auch selber, dass man mit Worten einen sehr stark beleidigen kann, sogar noch schlimmer als mit Fäusten. Nachdem Jesus gegeißelt und übel zugerichtet worden war, führte Pilatus ihn zu den Juden heraus. Und hier lesen wir die Verse 4 und 5.
Da ging Pilatus wieder hinaus und sprach zu ihnen: Seht, ich führe ihn zu euch heraus, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Nun kam Jesus heraus und trug die Dornenkrone und den Purpurmantel. Und er spricht zu ihnen: Seht, welch ein Mensch!
Warum führt Pilatus ihn eigentlich heraus? Die Obersten der Juden sollten wissen, dass er keine Schuld in ihm finden konnte. Pilatus sagte das hier zum zweiten Mal, dass er unschuldig ist. Und wenn er unschuldig ist, dann durfte man ihn nicht verurteilen und hinrichten. Und jedes Mal, wenn Pilatus das sagte, redete Gott zum Gewissen der Juden. Und schließlich forderte Pilatus die Juden auf, sich diesen Mann einmal anzusehen. Und in den nächsten Versen 6 und 7 lesen wir die Reaktion der Juden darauf.
Als sie nun die obersten Priester und die Diener sahen, schrien sie und sprachen: Kreuzige, kreuzige ihn! Pilatus spricht zu ihnen: Nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm: Wir haben ein Gesetz, und nach unserem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat.
Und hier sagt Pilatus schon zum dritten Mal, dass er an ihm keine Schuld findet. Ich glaube, so klar kann man das gar nicht sehen, oder? Immer, da steht einer und er beteuert immer wieder, dass er an ihm keine Schuld sieht. Und man sieht, wie verbittert das Volk ist. Und er macht den Juden zum zweiten Mal das Angebot: Nehmt ihr ihn und kreuzigt ihn. Pilatus will hier die Verantwortung von sich schieben, weil er merkt, dass er diese Verantwortung gar nicht tragen kann. Aber es geht nicht, weil die Juden so stark sich einsetzen und verlangen von ihm einfach, dass er ihn hinrichtet. Und warum machten sie es nicht eigenhändig? Das ist halt die Frage, die ich mir auch selbst gestellt habe. Warum musste das Pilatus machen? Sie waren gesetzestreue. Sie wollten sich an den Buchstaben des Gesetzes halten. Und dieses befiehlt, dass man die Gotteslästerer steinigen muss. Und die Juden, die verwiesen Pilatus auf ihr Gesetz. Er ist nach dem römischen Gesetz schuldlos, aber nicht nach unserem. Und unser Gesetz sagt, dass er sterben muss, weil er sich selbst zum Gottes Sohn ernannt hat. Und hier nannten die Juden erstmal den wahren Grund, warum sie überhaupt ihn vor Pilatus gebracht haben. Sie wollten Jesus am Kreuz hängen sehen. Wir lesen in Vers 8 und 9, wie es dem Pilatus erging, als er hörte, dass er ein Sohn Gottes ist.
Als Pilatus dieses Wort hörte, fürchtete er sich noch mehr. Und er ging wieder in das Prätorium hinein und sprach zu Jesus: Woher bist du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort.
Pilatus' Reaktion, die bestand eigentlich, also er fürchtete sich noch viel, viel mehr, als er hörte, dass er ein Sohn Gottes ist. Und ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich an Pilatus Stelle stehen würde. Wenn ich von dem Gott der Juden nichts kenne, also die ganze Geschichte nicht wirklich kenne, nur so am Rande. Und die waren früher auch sehr gottgläubig. Also die haben viele Götter gehabt, an die geglaubt haben. Und da ist die wahrscheinlich, also nicht so wie jetzt hier in Deutschland, Gott ist für die meisten gestorben. Aber damals hatten die da noch so ein bisschen mehr Ehrfurcht gehabt. Und hier ist auch diese Reaktion von ihm, dass er sich dadurch noch mehr fürchtete, dass es wirklich sein könnte, dass es ein Sohn Gottes ist. Und jetzt fragt er Jesus direkt, wer er ist. Aber Jesus schweigt. Und daraufhin will Pilatus ihm deutlich machen, wen er hier eigentlich vor sich hat. Und was für eine Macht er hat. also Pilatus selbst. Aber Jesus bringt ihn wieder auf den Boden der Tatsache und er sagt ihm, die Macht hast du doch nur von Gott, die er dir gegeben hat. Sonst hättest du sie nie gehabt. Und das lesen wir jetzt in den nächsten Versen, 10 bis 13.
Da spricht Pilatus zu ihm, redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Vollmacht habe, dich zu kreuzigen und Vollmacht habe, dich freizulassen? Jesus antwortete, du hättest gar keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Darum hat der, welcher mich dir ausgeliefert, größere Schuld. Von da an suchte Pilatus, ihn freizugeben. Aber die Juden schrien und sprachen, wenn du diesen freilässt, so bist du kein Freund des Kaisers. Denn wer sich selbst zum König macht, der stellt sich gegen den Kaiser. Als nun Pilatus dieses Wort hörte, führte er Jesus hinaus und setzte sich auf den Richterstuhl an der Stätte, die Steinpflaster genannt wird, auf Hebräisch aber Gabbata.
Der Sohn Gottes ist nicht gekommen, um aus dieser Stunde gerettet zu werden. Er war gekommen, um Gottes Rat und Willen zu erfüllen. Er stand unter einer höheren Gewalt als der Gewalt Roms. Jesus sagte hier, dass den Juden hier eine größere Sünde trifft als Pilatus. Das hat einen bestimmten Grund. Und zwar, weil die Juden aus Bosheit handelten, Pilatus aus Feigheit. Die Juden hatten mehr Erkenntnis über den Willen Gottes als Pilatus. Und das mit ihnen oder führt zur größeren Sünde. Auf diese Aussage von Jesus wollte er nur noch die Freiheit für Jesus. Er wollte hier keine Verantwortung übernehmen. Er wollte nicht am Tod eines Gottessohnes schuldig sein. Aber die Juden gaben keine Ruhe. Schließlich finden die Juden eine Sache, wovor Pilatus noch viel mehr Angst hatte. Kann man sich nicht vorstellen, ist aber so gewesen. Und zwar hat er Angst um die Beziehung mit seinem Kaiser. Also es könnte ja sein, dass der Kaiser irgendwann mal Wind mitbekommt, dass dort irgendein König aufstehen möchte und Pilatus tut da nichts gegen. Und dann auch noch aus den Reihen der Juden. Und er hatte einfach Angst um seine Stelle, dass er die verlieren würde. Und das hat gereicht, dass er dann einwilligte. In den weiteren Versen sehen wir, wie Pilatus sich wehrt und die Verantwortung an den Juden übergibt. Wir lesen Vers 14 bis 16.
Es war aber Rüsttag für das Passa, und zwar um die sechste Stunde. Und er sprach zu den Juden, seht, das ist euer König. Sie aber schrien, fort, fort mit ihm, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen, euren König soll ich kreuzigen? Die obersten Priester antworteten, wir haben keinen König als nur den Kaiser. Da übergab er ihn Jesus, damit er gekreuzigt werde. Sie nahmen aber Jesus und führten ihn weg.
Was ist mit dem Rüsttag des Passa gemeint? Rüsttag hieß bei den Juden der Tag vor dem Sabbat, also der Freitag praktisch. Und wieso steht hier Rüsttag des Passa? Das ist nur, weil der Rüsttag in die Woche des Passa-Woche fiel. Ja, deswegen. Gott benutzt Pilatus' Mund, um zu dem Volk zu sprechen. Seht euer König. Und die Antwort der Juden war voller Verachtung, kreuzigt ihn. Sie lehnten Jesus als König ab und bezeugten stattdessen, dass der Kaiser ihr König ist. Sie wählten lieber den Herrscher eines gottlosen Reiches als den wahren göttlichen König. Und später hatten die auch, so gesehen, ihre Rechnung bekommen. Derselbe Kaiser, den sie jetzt ausgerufen haben, dass das ihr König ist, hat 40 Jahre später Jerusalem platt gemacht und auch den Tempel. Die Juden haben entschieden. Pilatus kapitulierte. Wir lesen, er überlieferte ihn an sie, damit er gekreuzigt würde. Dann nach allem, was Pilatus gesehen, gehört und geurteilt hatte, übergab er den Mann, der kein römisches Gesetz gebrochen hatte, der höchsten Strafe, die das römische Strafgesetz kannte, der Kreuzigung. Warum gab Pilatus nach? Er hatte zwar Angst vor einem Fehlurteil, denn Jesus könnte ja ein Gottessohn sein, aber er hatte auch Angst, wie wir schon gehört haben, vor dem Kaiser. Und die erwies sich am Ende als stärker und übergab Jesus zur Kreuzigung. Wir haben es heute viel einfacher. Wir müssen nicht wie Pilatus im Dunkeln tappen. Wir wissen, wer und was die Wahrheit ist. Der ganze Ratschluss Gottes ist hier in der Bibel niedergeschrieben. Wir kennen die ganze Geschichte von Anfang bis Ende. Und doch leben wir nur aus Gottes Gnade. Petrus musste es lernen, als er Jesus dreimal verleugnet hat, dass der angeborene Mut niemals ausreichen würde, um zu bestehen. Wir schauen auf Pilatus, ein Mann, der Kraft, Macht, Autorität und Erfolg mit sich brachte, konnte nicht bestehen. Die Beziehung zu der Welt war ihm letztendlich viel wichtiger. Diese beiden Beispiele decken so ziemlich alles ab und somit auch uns. Wir waren und sind nicht anders als sie. Wir alle brauchen Christus und nur ihn alleine, denn wir leben aus seiner Gnade. Unser Mut, unsere Kraft oder Macht reicht niemals aus. Denn wenn es darauf ankommt, werden wir auf jeden Fall versagen. Ich wünsche uns allen, dass wir diese Glaubenskämpfe nur mit Jesus führen und nicht aus unserer Kraft heraus. Amen.